Ja, und damit auch einen schönen guten Morgen von mir. Alexander hat es ja bereits verraten. Ich heiße Andreas und ja, ich danke euch einfach für das Vorrecht, dass ich euch jetzt hier und heute in Gottes Wort mit hineinnehmen darf. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Gnade mit Folgen, ein Geschenk, das uns leitet. Wir haben jetzt schon viel von der Gnade gesungen und gehört, aber wir werden auch sehen, dass diese Gnade noch viel mehr ist. Die Gnade Gottes ist das, was uns alle, und zwar wirklich alle existenziellen Fragen unseres Lebens beantwortet. Und selbst wenn du das vielleicht schon längst weißt und für dich angenommen hast, dass es dann trotzdem noch eine lebensverändernde und wegweisende Wahrheit ist. Und dafür habe ich uns heute einen wunderschönen, aber auch sehr herausfordernden Text mitgebracht. Und schlagt dazu bitte mit mir eure Bibeln auf zu Titus 2. Ich lese uns die Verse 11 bis 15 aus der Elberfelder Übersetzung, wird euch aber auch hier angebeamt. Titus 2, die Verse 11 bis 15. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Und ich möchte noch für die Predigt beten. Vater im Himmel, wir haben uns jetzt hier gemeinsam in deiner Kirche versammelt, um dich loben, um dich anzubeten und jetzt auch uns unter dein heiliges und vollkommenes Wort zu stellen. Und Herr Gott, du möchtest uns aufzeigen, was deine Gnade auch wirklich konkret für unser Leben bedeutet. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du jetzt unsere Herzen weit machst, dass du in uns hineinsprichst. Und Herr, bitte bewahre uns vor den Angriffen und Ablenkungen des Bösen, dass wir uns jetzt völlig auf dein Wort konzentrieren können. Wir loben und preisen dich, bitten dich um deine heilige Erkenntnis und bitten im Jesu Namen. Amen. Mit dem Leben als Christ ist das ja oftmals so wie mit den Neujahrsvorsätzen, oder? Also wir haben jetzt heute den 1.3. Das bedeutet, manche Neujahrsvorsätze sind ja schon 2 Monate alt. Machen wir uns nichts vor, manche davon leben vielleicht noch, manche davon sind schon längst tot und warten darauf, dann an Silvester wieder ausgepackt zu werden. Vorsätze sind ja geplante Verhaltensänderungen und dies haben wir als Christen ja auch immer und immer wieder. Zum Beispiel, wir lesen morgens in der Bibel und da merken wir, wie Gott durch sein Wort in unser Herz spricht und uns aufzeigt: Ich wünsche mir da was von dir, dass du etwas Bestimmtes tust oder vielleicht auch etwas lässt. Oder wir haben eine Predigt oder eine Andacht gehört, die uns so voll motiviert hat. Und dann denken wir uns: Ja, Gott, jetzt will ich es endlich anpacken in meinem Leben. Und schwupps ist eine Woche vergangen und wir sitzen wieder im Gottesdienst und haben uns gefragt, wo die Zeit eigentlich geblieben ist. Kennt ihr das auch? Ich hoffe, ich bin da nicht so ganz alleine hier. Der heutige Text, der beantwortet uns aber, wie wir eben auch in diesen essentiellen Fragen, in diesen Glaubensvorsätzen auch nachhaltig weiterkommen können. Der Paulus, der schrieb nämlich den Brief an Titus mit einer ganz ähnlichen Ausgangslage. Titus war damals ein von Paulus auf Kreta eingesetzter Gemeindeleiter und er war auch von ihm beauftragt, Älteste und Diakone einzusetzen und die Menschen zu einem rechten Lebenswandel zu ermutigen und sie auch vor Irrlehren zu bewahren. Also das sind Themen, die kann man auch eins zu eins hier und heute auf Hückelhofenball anwenden. Und Paulus, der hat in Kapitel 2, was vor unserem Predigtext ist, verschiedene Anweisungen für verschiedene Gruppen in der Gemeinde genannt. Und in unserem Predigtext liefert er auch dann die Begründung, warum dieses Verhalten auch so angemessen ist. Denn die Menschen auf Kreta, die hatten zwar die Gnade Gottes erfahren, aber sie lebten eben noch nicht so, als hätten sie diese Gnade auch vollkommen verstanden und für sich angenommen. Und deshalb gibt Paulus diesem Titus auch genau die weisen Worte, um sie der Gemeinde weiterzugeben, dass sie in der Nachfolge weiterkommen wollen. Und weil auch wir in unserer Nachfolge weiterkommen wollen, schauen wir uns den Text jetzt Vers zu Vers an. So lesen wir in Titus 2,11: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und wir müssen da gleich zu Beginn etwas klarstellen, dass wir uns nicht missverstehen. Gottes Gnade steht allen Menschen zur Verfügung, aber nicht alle nehmen sie an. Sie ist allen Menschen erschienen, aber nicht alle wollen sie annehmen. Das Evangelium ist keine Allversöhnung, dass einfach so alle gerettet werden, sondern die Errettung ist für die, die von Gott von aller Zeit her dazu vorherbestimmt sind, diese Gnade auch anzunehmen. Die Gnade ist die existenzielle Grundlage unseres Glaubens. Das kann man nicht oft genug sagen. Und sie hat sich manifestiert in Jesus Christus und alleine in ihm ist das ewige Leben verheißen. Doch das ist eben nicht nur eine Tatsache, bei der wir stehen bleiben, sondern das hat nun mal auch Folgen für unser Leben. Ich habe gesagt, in den Versen 1 bis 10 hat Paulus für verschiedene Gruppen in der Gemeinde verschiedene Anweisungen gegeben und ich ermutige euch, das auch mal zu Hause nachzulesen, was in euer Leben genau hineinsprechen würde. Und mit diesem kleinen Wörtchen denn, ganz am Anfang, kommt jetzt eben auch die Begründung dafür. Denn die Kernmotivation für unseren Lebenswandel als Christen ist nun mal die Gnade Gottes, nicht mehr und nicht weniger. Und was das konkret jetzt für uns und für unser Leben bedeutet, das schauen wir uns nun im Detail an. Weil bei unseren Vorsätzen brauchen wir einen guten Grund oder eine Motivation und das führt dann bestenfalls zu Handlungen. Und so ist das auch mit unserer Nachfolge. Und der Vers 12, der lehrt uns, wie wir die Gnade auch zu den richtigen Glaubenssätzen umsetzen können. Da steht, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtigen leben in dem jetzigen Zeitlauf. Gnade ist nicht einfach nur da, dass wir errettet sind, sondern sie unterweist uns. Und das griechische Wort paideio, was hier im Originaltext steht, das bedeutet so viel wie erziehen oder lehren oder eben auch züchtigen. Also es ist nicht nur eine reine Informationsweitergabe, sondern es ist auch eine Ansporn und eine Anweisung zu einer Verhaltensänderung. Und Gottes Gnade ist unser Lehrmeister und das Beispiel, wie wir leben sollten als Christen. Und darin ist sie besser als jeder Lehrer oder Prediger oder Mentor oder wer auch immer in unserem Leben das vorleben könnte. So wie Jesus gnädig mit uns war, so sind wir auch aufgefordert, gnädig mit unseren Mitmenschen zu sein. Und mal ganz ehrlich, verglichen mit der vollkommenen Gnade Gottes vom Kreuz haben wir da alle noch Potenzial und Luft nach oben. Die Gnade zeigt uns nämlich auch eben auf, wo wir die Gerechtigkeit Gottes verfehlen, wo wir nicht wie Jesus wandeln und wo wir seine Gnade mit Füßen treten. Und das zeigt sich dann, wie wir in dem Text lesen, mit zwei Charakteristika. Da wäre zunächst die Gottlosigkeit. Weil Fakt ist, wir leben entweder mit Gott oder eben nicht. Und das Böse in uns, das will nichts mit Gott zu tun haben. Und wir haben in uns keine Hochachtung für Gott. Und das kann nur durch unsere geistliche Wiedergeburt aufgehoben werden. Und Gottlosigkeit im Sinne dieses Textes ist aber eben nicht nur ein Zustand, sondern es ist auch eine bewusste Entscheidung. Gottlosigkeit ist, wenn wir Gott absprechen, dass er über uns regieren darf. Wir reden uns ein, wir könnten selbst Gott sein, wenn wir uns nicht unter seine Autorität und seine Gebote stellen und wenn wir die Bibel nicht vollständig ernst nehmen. Das ist Gottlosigkeit. Das ist genau das, was Adam und Eva zu Beginn aller Zeiten im Paradies getan haben. Gott hat ihnen verboten, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Sie haben es trotzdem getan. Und das ist die Paradedefinition von Sünde, dass wir uns nicht an Gottes Weisungen halten. Gottlosigkeit ist eben dann, wenn Gott uns durch sein Wort und seinen Geist seinen Willen aufzeigt und wir uns dann bewusst dagegen entscheiden. Das ist so viel, wenn wir sagen, ja Gott, wir singen zwar, dass uns deine Gnade genügt, aber offensichtlich ist sie uns nicht gut genug und deswegen folgen wir dir nicht auch ganz. Das ist Gottlosigkeit. Und das führt dann nun mal zum Ausüben unserer weltlichen Begierden. Wenn wir Gott verachten, dann geben wir der Sünde, die in uns wohnt, freien Raum. Und wir verfallen unseren weltlichen Begierden. Das ist eine Kausalität. Wir Menschen, wir sind ja durch und durch sündhaft und wir rebellieren gegen Gott und tun lieber das, was wir lieber tun wollen und wovon wir uns einen eigenen Vorteil versprechen. Die Bibel nennt das auch das Fleisch, das gegen den Geist rebelliert. Und diese weltlichen Begierden, die können für alle von uns höchst individuell sein. Aber am Ende geht es immer irgendwo um Geld um Macht, um Einfluss, um Sex, wie es die Bibel nicht vorsieht, und um die eigene Genusssucht. Und worst case ist das noch eine Kombination aus dem Ganzen. Und sich dem auszuliefern, was wir tief drin in uns Böses wollen, das ist nicht das Leben, das Gott für uns vorgesehen hat. Doch wenn wir uns von der Gnade zurechtweisen lassen, dann haben wir auch den Willen, unsere Begierden zu verleugnen. Weil uns Gott in seiner unendlichen Liebe und Gnade aufzeigt, was falsch ist in unserem Leben, dann ist es auch unsere Verantwortung vor Gott, uns aktiv dem zu entsagen. Als wiedergeborene Christen haben wir immer, und ich betone immer, die Option, Nein zur Sünde zu sagen, wenn der Heilige Geist in uns regiert. Und dieses Verleugnen, wie der Text es hier nennt, das ist eine aktive Entscheidung, die wir als Christen immer wieder treffen müssen. Jesus fasst das ja in Lukas 9,23 so perfekt zusammen, wo er sagt, er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Wir müssen uns täglich Gott hingeben und aus ganzem Herzen beten, nicht dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und wenn es dein Wille ist, dann würde ich auch mein ganzes Leben für dich hingeben, so wie du deins für mich hingegeben hast. Und am Ende des Tages ist es nun mal immer eine Frage unseres Willens, wie wir unser Leben leben. Wir stehen als Christen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Wir können uns jederzeit gegen die Sünde entscheiden, wenn wir Gott die Ehre geben und nicht auf unseren eigenen kurzfristigen Genuss und unseren eigenen Vorteil aus sind. Und stattdessen schlägt uns dieser Text drei Alternativen vor, wie wir als Christ leben sollen und was der Heilige Geist auch in uns vollbringen möchte. Das erste ist die Besonnenheit. Das bedeutet, dass wir uns auch in herausfordernden Situationen nicht unseren Emotionen und Begierden hingeben, sondern nüchtern und geduldig und mit Selbstkontrolle und vor allem auch der Situation angemessen reagieren. Das ist eine Eigenschaft, die ist besonders wichtig für geistliche Leiter. Aber es bringt uns nun mal auch generell im Leben weiter, dass wir im Eifer des Gefechts keine dummen Entscheidungen treffen. Und es ist auch ein Weg, ein Licht in der Welt zu sein, wenn man besonnen ein Ruhepol ist und ein Mensch, auf den sich andere auch in kritischen Situationen verlassen können. Das zweite ist die Gerechtigkeit. Vor Gott gerecht zu sein bedeutet per Definition ja erstmal von Gott angenommen zu sein, was wir ja als Christen sind. Aber es geht in diesem Kontext noch weiter, dass wir nun mal eben ein Leben leben sollen, was sich an Gottes Maßstäben orientiert. Und das bedeutet, dass wir seinen Gesetzen und Geboten gehorsam sind, aber eben sie auf der anderen Seite auch auf unser Leben und andere Menschen anzuwenden. Gerechtigkeit bedeutet, dass wir an andere Menschen eben nicht unterschiedliche Standards anlegen oder eine Doppelmoral an den Tag legen, weil Gott uns Menschen auch alle gleichermaßen liebt und die gleiche Gnade schenkt und gerecht ist, das dann auch selber umzusetzen. Und dann haben wir eben noch die Gottesfurcht. Und das bedeutet im Kern erstmal so viel wie fromm, hingebungsvoll oder göttlich oder um Heiligkeit bemüht zu leben. Aber Gottesfurcht ist in allererster Linie, wenn wir Gottes Gebote ernst nehmen und dazu gehört aber auch, dass er zornig über die Sünde ist. Es ist die richtige Herzenseinstellung zum Gehorsam gegenüber Gott, dass er der allmächtige Gott ist, dessen Autorität wir auch ernst nehmen. Aber bei alledem bleibt die Gnade nun mal der ultimative Maßstab, an dem sich das alles messen muss. Man fragt sich ja immer mal wieder gerne, was würde Jesus in der konkreten Situation jetzt tun? Und die einzige richtige Antwort auf diese Frage ist, das mit der maximalen Gnade. Das würde Jesus tun. Man fragt sich ja auch manchmal sowas wie, darf ich das als Christ eigentlich? Oder ist das jetzt noch okay? Das ist der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und einem Leben, was wirklich aus der Gnade ist. Mit welcher Herzenseinstellung stellt man sich eigentlich welche Fragen? Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nun mal nicht, wie kann ich Gottes Gnade maximal ausreizen, sondern warum will ich mich eigentlich der Gnade noch entziehen und diese nicht weitergeben? Gnade ist nicht die Frage, wie viel ich eigentlich geben soll, sondern ein Leben aus der Gnade ist die Frage, warum halte ich Gott überhaupt noch etwas von meinem Leben vor? Gott hat uns seine vollkommene Gnade gezeigt, indem er uns seinen eingeborenen Sohn hergab, um unschuldig für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Das ist der Maßstab, den Gott auch an uns anlegt. Und zwar in dem jetzigen Zeitlauf, also eben genau so lange, bis Gottes Reich vollendet ist, ohne Ausnahmen. Und ja, das klingt jetzt vielleicht erstmal nach einer unlösbaren Aufgabe, das gebe ich zu. Doch Paulus gibt uns praktischerweise auch direkt die Anleitung dazu, wie wir in der Nachfolge wachsen können. Und ganz praktisch, es ist nur eine einzige Handreichung. Die finden wir in Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Ja, da schwingt schon eine gewisse Endzeiterwartung mit, aber es ist eben auch eine Kernbotschaft unseres Glaubens, dass Jesus wiederkommen wird. Es ist auch ein starkes Statement, dass Jesus selbst Gott ist, klar. Es zeigt uns aber auch, dass das Ziel des Ganzen, was Gott mit uns vorhat, eben die Vollkommenheit seines Reiches ist. In jedem Fall ist das aber auch der Schlüssel für uns, auf Jesus zu blicken und ihn in den Fokus zu nehmen. Denn nur Gott selbst in seiner unendlichen Gnade bringt uns in unserer Heiligung weiter. Wir selbst können dann nur scheitern, wenn wir es krampfhaft versuchen, aber eben nicht auf Jesus schauen oder im schlimmsten Fall uns noch irgendwelchen anderen Lehren zuwenden, wo wir uns versprechen, wir kommen damit weiter. Wir müssen auf Jesus schauen. Und falls du dich gefragt hast, warum du in deiner Nachfolge nicht weiterkommst und immer wieder scheiterst, dann ist hier die Antwort: Schau auf Jesus. Staune in Ehrfurcht über seine Gnade und seine Allmacht und freue dich, dass er dich auserwählt hat, dass du ihn in aller Ewigkeit anbeten darfst. Mehr braucht es nicht. Wenn wir diese Wahrheit, dass wir errettet sind, immer mehr ins Zentrum unseres Lebens rücken, dann leben wir auch immer mehr aus der Gnade heraus. Und dann werden wir auch sehen, wie wir immer mehr aus dieser Gnade heraus leben. Und das wird sich in einem veränderten Lebenswandel zeigen, dass wir weniger für uns und mehr für Christus leben und ihm ähnlicher werden. Ja klar, das geht auch ganz praktisch. Lies die Bibel, geh ins Gebet, diene mit deinen Gaben, hab geistliche Gemeinschaft und noch so vieles mehr. Das ist alles richtig und wichtig, aber das alles ist komplett wertlos, wenn wir nicht dabei Jesus im Fokus haben. Es geht in unserer Nachfolge nun mal um die Erkenntnis Gottes, die wir nur in Christus finden, weil er selbst Gott ist. Diese Erkenntnis und die Hingabe führen eben zur Heiligung, zu Gehorsam und zur Dienerschaft, und zwar nicht umgekehrt. Weil Gottes Gnade ist nun mal kein Selbstzweck, dass Gott sich irgendwie besonders heilige und gottesfürchtige Kinder oder in Anführungszeichen perfekte Christen erziehen will, sondern er hat ja auch was mit uns vor. Und das sehen wir in Vers 14. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Und ja, da müssen wir noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Gott hat sich selbst aus freien Stücken hingegeben, um uns zu erlösen. Er hätte das nicht tun müssen. Er tat es aber, weil er uns so sehr liebt. Wir Menschen, wir geben ja lieber, weil wir davon irgendeine Art von Gegenleistung erwarten, aber Gott gibt eben aus sich selbst heraus und das auch noch im großen Überfluss. Gott hat uns in Jesus Christus gezeigt, wie er wirklich ist und was er mit uns vorhat und was er von uns erwartet. Aber Gott alleine ist es nun mal auch würdig, angebetet zu werden, und dazu hat er uns als sein Eigentum vorherbestimmt und herausgerufen und freigekauft, dass wir ihn auch mit unserem ganzen Leben anbeten. Bevor wir die Gnade Gottes in unserem Leben erlebt haben, waren wir nämlich nicht frei, sondern, wie die Bibel es nennt, unter die Sünde verkauft. Und deshalb musste Jesus uns auch erst freikaufen. Der Paulus, der beschreibt das in Römer 6 in den Versen 16 bis 18 ganz gut, wo er schreibt: Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber vom Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Als Christen sind wir nicht frei. Wir gehören Gott. Wir sind Sklaven der Gerechtigkeit und das ist ein Ehrentitel. Menschen, die keine wiedergeborenen Christen sind, die sind aber auch nicht frei, die stehen unter der Herrschaft der Sünde. Und ist dir eigentlich bewusst als Christ, dass du Gottes Eigentum bist und dass er über dich verfügen darf? Denn ohne Christus waren wir gesetzlos. Diese Gesetzlosigkeit bedeutet so viel wie Ungerechtigkeit oder Übertretung. Aber Gesetzlosigkeit ist nicht, dass wir das Gesetz nicht halten oder nicht halten wollten, sondern dass wir durch unsere Sündhaftigkeit nicht die Qualifikation haben, das Gesetz überhaupt erfüllen zu können und damit auch unter dem Fluch des Gesetzes, nämlich dem Tod, standen. Das Gesetz, das diente ja nie dazu, irgendjemanden heiliger zu machen oder zu erlösen, sondern es diente nur dazu, uns unsere Sünde aufzuzeigen und dass wir eben der Gnade Gottes bedürfen. Im alten Bund war das ja so, dass wenn jemand gesündigt hat, dann musste an seiner Stadt ein Tier geopfert werden, um die Schuld für die Sünde zu sühnen. Das konnte aber nur die Schuld für diese eine konkrete Sünde lösen, aber nicht das Problem der in uns wohnenden Erbsünde lösen, dass wir gefallene Menschen sind und dass wir immer wieder gegen Gott rebellieren und niemals aus eigener Kraft Gottes Ansprüchen genügen könnten. Und aus diesem Grund vergoss Jesus Christus als vollkommenes Opfer ein für alle Mal sein Blut am Kreuz für unsere Schuld, um ein vollkommenes Opfer für unsere Sünden zu sein und uns von unserer Schuld zu reinigen. Wir sind durch Gottes Gnade reingewaschen und wiederhergestellt. Und wir dürfen in Gottes Gegenwart treten, weil Jesu Blut die Schuld von uns abgewaschen hat. Doch das ist eben nur der Anfang des Ganzen. Denn Gott hat uns als sein Eigentumsvolk gereinigt, dass wir eifrig sein sollen in guten Werken. Und Eifer ist ein gutes Merkmal eines lebendigen Christen. Es wird ja auch geschrieben, dass Jesus eifrig war, als er den Tempel leer fegte. Eifer zeigt uns unsere Herzenseinstellung. Ob wir etwas nur aus Pflichtgefühl machen, oder vielleicht, weil wir auf einen eigenen Vorteil bedacht sind, oder weil wir so von ganzem Herzen für Gott brennen, dass wir alles für ihn tun wollen. Es kommt Gott auch nicht auf die Zahlen unserer Werke an, sondern um die Herzenseinstellung. Jesus hat ja auch das Opfer der armen Witwe, die 2 Münzen eingelegt hat, mehr wertgeschätzt als desjenigen, der nur von seinem Überfluss abgegeben hat. Denn Christsein ist eben nicht, sich einfach auf der Gnade Gottes auszuruhen und im Schaukelstuhl gemütlich auf die Wiederkunft Jesu oder das eigene Ableben zu erwarten, sondern eben für Gottes Reich zu brennen und das zu tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Das kann der Gottesdienst heute sein oder der Dienst in der Gemeinde oder rauszugehen und anderen Menschen das Evangelium zu verkünden oder einfach zu beten. Das kann vieles sein. Wichtig ist aber eben, dass wir auch die guten Werke erstreben, die Gott für uns vorbereitet hat. Weil wenn wir nicht unseren Gaben gemäß dienen wollen, dann funktioniert das nicht. Und wenn wir auch nur den Menschen dienen wollen, denen wir gerade dienen wollen, dann ist das auch keine Gottesfurcht, sondern wir müssen auch für die Menschen da sein, die Gott uns aufzeigt. Paulus fasst das im Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 8 bis 10, auch nochmal sehr gut zusammen, was ich gerade gesagt habe. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmt. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ein Leben aus der Gnade ist dadurch gekennzeichnet, dass wir eifrig Jesus nachfolgen und darum bemüht sein, ihm ähnlicher zu werden und seinen Namen groß zu machen. Und wenn wir doch vom Weg abgekommen sind, was wir täglich tun, wenn wir doch merken, dass wir Gottes Weisung für unser Leben verfehlt haben, dann dürfen wir in Reue und in Buße auch zu Gott kommen und unsere Schuld bekennen und auch beten, dass er unser Herz wieder reinmacht. Wir dürfen so beten wie David, nachdem er mit Bathsheba gesündigt hat. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Das ist ein Gebet, was Gott sich von uns wünscht. Wenn Gottes Gnade dich heute in deinem Herzen liebevoll korrigiert, dann ist genau das Gebet, was angemessen ist. Es ist ein Gebet aus Ehrfurcht und aus Zuversicht, dass Gott uns vergibt und wiederherstellt. und nimm dieses Gebet auch gerne gleich mit ins Abendmahl hinein. Und damit kommen wir noch kurz zum letzten Vers, der auch ein Appell an uns alle ist. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Paulus schreibt hier mit einer von Gott zugesprochenen Autorität an den Titus, den er als Leiter auf Kreta eingesetzt hat. Diese Botschaft gilt auch heute vor allem an die geistlichen Leiter, klar. Aber jeder, ich betone jeder, der Gott wirklich von ganzem Herzen dienen will, hat auch von Gott diese Autorität zugesprochen, in das Leben seiner Geschwister hineinzusprechen. Das ist nicht nur Ältesten oder Diakonen vorbehalten, das geht uns alle was an. Wir sind alle nicht perfekt. Deswegen brauchen wir auch einander, um uns gnädig und liebevoll, aber auch mit aller Wahrheit und der notwendigen Intensität darauf hinzuweisen, wo wir die Gnade Gottes verfehlen. Gottloses Verhalten ist nämlich keine Kleinigkeit, sondern schadet uns selbst und auch der ganzen Gemeinde. Denn Gott hat einen Plan für unser Leben und manchmal merken wir gar nicht, wo unser Potenzial auf der Strecke bleibt oder wo wir noch an der Sünde festklammern. Und ich hoffe von uns, dass jeder einzelne von uns erfahrene Christen in seinem Leben hat, die auch die Autorität haben, in das eigene Leben hineinzusprechen und einen liebevoll zu korrigieren. Und wenn es sein muss, auch mal mit dem notwendigen Nachdruck. Und daher möchte ich jeden Einzelnen von uns ermutigen, bring anderen Menschen die Lehre der Bibel näher. Nicht mit der Moralkeule und das ist alles falsch und schlimm, sondern eben genau mit der Gnade, die Jesus auch uns erwiesen hat. Begegne den Menschen mit Gnade und lass Gottes Geist den Rest machen. Und zuletzt fordert uns dieser Vers natürlich auch zum Respekt gegenüber der von Gott eingesetzten Leitung auf. Ja, kein Leiter macht alles richtig. Auch Titus hat offensichtlich eine ganze Menge falsch gemacht, sonst hätte ihm Paulus nicht so einen langen Brief geschrieben und so viele Ratschläge gegeben. Aber wenn unsere Leiter eifrig Gott nachfolgen und ihr ganzes Leben ihm anbefehlen und auch in der Verantwortung von ihm Entscheidungen treffen, dann ist es auch an uns dran, ihnen zu folgen. Und auch gnädig mit ihnen zu sein, wenn sie mal Fehler machen. Und auch dann, wenn uns die Entscheidungen vielleicht mal nicht in den Sinn passen, zu begreifen, dass sie das in der Verantwortung vor Gott entschieden haben. Und dann dürfen wir das auch mitgehen. Das ist kein Argument, sie zu verachten, sondern wir dürfen vertrauen, dass Gott das dann auch regeln wird. Auch das ist gelebte Gnade. Und wenn wir auf Jesus schauen gemeinsam und aus seiner Gnade leben, dann wachsen wir nun mal in der Nachfolge. Und wir werden sehen, wie es Früchte für das Reich Gottes hervorbringt. Das ist ein geistliches Prinzip. Und ja, dieses Leben aus der Gnade, das gelingt uns nicht immer. Ich bitte Gott auch selbst immer wieder um ein weiches Herz gegenüber, ich nenne sie mal, schwierige Menschen. Wenn ich mich dann doch dabei erwische, dass ich ihnen hartherzig gegenüber war oder sie vielleicht sogar bewusst gemieden habe, und dann darf ich auch vor Gott kommen und das bereuen. Und dann merke ich, wie er mein Herz wieder erweicht, wie er es reinmacht und mir eine neue Chance gibt, auch diesen Menschen zu begegnen. Weil er mir aufgezeigt hat, dass ich eben nicht gnädig mit ihnen war und dass ich nicht so gehandelt habe wie Jesus. Aber ich bin Gott dankbar, dass er mir immer wieder eine neue Chance gibt. Und ich bin Gott dankbar, dass er jedem Einzelnen von uns, von jedem Tag unseres Lebens immer wieder eine neue Chance gibt. Die Gnade Gottes, die verändert unsere Herzen. Und das ist es eben, was Gott sich von uns wünscht. Es geht Gott nicht primär um Zahlen oder um Werke, sondern zuallererst um unser Herz. Gott ist es völlig egal, ob unser Dienst die Predigt ist oder ob wir das Klo schrubben oder was auch immer. Wenn wir es mit der richtigen Herzenseinstellung tun, dann ist das das, was Gott gefällt. Das ist alles gleich wertvoll. Und so ist es im Glauben nun mal eben wie mit unseren Neujahrsvorsätzen. Bei unseren Vorsätzen brauchen wir eine Motivation, ein Ziel und eine klare Strategie. Und bei den Vorsätzen ist es genau gleich. Schau auf die Gnade Gottes. Lass dich von ihr verändern. Lege am Kreuz ab, was dich von der Gnade Gottes trennt, wo du nicht aus der Gnade heraus gelebt hast und gib danach dein Bestes, Jesus nachzufolgen. Dann wirst du sehen, wie Jesus ähnlicher wirst und auch in deinem Glaubensleben weiterkommst und damit bist du auch ein starkes Vorbild und Zeugnis für die Gnade Gottes. Weil wirklich erlebte Gnade hat wirkliche Folgen für unser Leben. sie leitet uns. Denn die Gnade Gottes ersetzt den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes nicht. Stattdessen ist sie unsere Motivation. Gottes Gnade reinigt uns, aber es ist eben dann auch unsere Aufgabe und unsere Verantwortung, vor Gott rein zu bleiben und unserem Auftrag im Reich Gottes nachzukommen. Amen. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Und bevor wir danach Gott gemeinsam zur Ehre singen und das Abendmahl feiern, möchte ich noch für uns beten, dass das, was Gottes Wort uns aufzeigt, auch in unseren Herzen verwurzelt. Du darfst gerne für dich mitbeten und danach geben wir Gott den Lobpreis. Großer Gott, Herr Jesus Christus, deine Gnade ist wirklich alles, was wir brauchen. Und wir danken dir von Herzen, Herr, dass du uns nicht verwirfst, auch wenn wir manchmal deine Gnade mit Füßen treten und nicht so wandeln, wie du es dir von uns wünschst, Herr. Danke dir, dass du so unendlich gnädig und barmherzig mit uns bist und dass du uns immer wieder eine neue Chance gibst. Und Herr, wir alle haben von dir aufgezeigt bekommen, was du dir von uns wünschst, Herr. Und ich bitte dir, dass du unsere Herzen veränderst und uns auch das Gelingen schenkst, dass wir ja deinen Namen groß machen hier in der Gemeinde und auch in der Welt. Und Herr, ich bitte dich ganz besonders auch für die Menschen unter uns hier oder auch an den Bildschirmen, die deine Gnade noch nicht vollständig begriffen haben, die ihr Leben dir noch nicht anvertraut haben, Herr. Bitte erbarme du dich über sie und lass sie wissen, wie sehr du sie liebst. Herr, gebrauche uns, in der Alltag und in der Welt aus deiner Gnade herauszuleben, um dich zu ehren. Und wir möchten dich gemeinsam anbeten. Im Jesu Namen. Amen. Lasst uns gemeinsam Gott anbeten.